Schön. Von meiner Seite auch einen schönen Abend. Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Wir schreiben das Jahr circa 1500 vor Christus. Du bist Teil des Volkes Israel. Seit 430 Jahren lebst du mit deinen Vorfahren und deiner Familie schon in Ägypten. Du kennst die Zeit vor Ägypten, wo dein Volk noch ein eigenes Land mit einem Volk mit eigener Identität war, nur aus Erzählungen deiner Großväter, die es selbst auch nicht miterlebt hatten. Oft ertappst du dich bei dem Gedanken, wie es wohl sein musste, nicht in Sklaverei aufzuwachsen, nicht stundenlang Steine schleppen in der Sonne und fast unter der Last zusammenbrechen. Die Ägypter behandeln euch und dein Volk, dich und dein Volk wirklich schrecklich. Erst neulich hast du gehört, wie sie einen fast zu Tode geprügelt hatten. Die Älteren meinen, das wäre gar nichts im Vergleich zu dem Kindermord, den die Ägypter vor Jahren an deinem Volk begangen haben. Du bekommst Angst, du machst dir Sorgen. Wie wird es wohl? Wie wird es einmal deinen Kindern ergehen? Doch seit einiger Zeit geschieht Veränderung. Alles begann mit diesem Auftreten des Moses und Aaron. Moses sagt, er sei von Gott berufen. Ha, von Gott berufen, dass du nicht lachst. Doch dann geschahen die Plagen. Du warst genauso überrascht wie die Ägypter. Also hat Gott dein Volk doch nicht vergessen. Aber alle Hoffnung verblasst. Der Pharao lässt euch nicht gehen. Wohin denn auch? Sorgen machen sich breit, wenn du daran denkst. Heute sprechen Mose und Aaron mit den Ältesten. Sie haben wieder eine neue Botschaft von Gott. Sie werden es heute Abend dem Volk verkünden. Du kannst es kaum erwarten. Was mag es diesmal sein? Eine weitere Plage? Oder kommt endlich die ersehnte Veränderung? Und wie mag diese aussehen? Du kannst schon kaum an Veränderung glauben. Am Abend findest du dich am zentralen Platz in den israelitischen Slums ein. Du hast schon ein paar Freunde gesehen, durch sie im Gedränge wieder verloren. Es ist laut. Viele Menschen reden durcheinander. Doch als Mose und Aaron mit den Ältesten das provisorische Gerüst besteigen, schweigt die Menge. Liebe Brüder und Schwestern, beginnt Aaron seine Rede. Er berichtet von ihrer Begegnung mit Gott. Immer wieder unterbricht ihn Mose und korrigiert flüsternd, was Aaron sagt. Du hörst, eine neue Plage wird kommen. Gedanklich schweifst du schon wieder etwas ab, als die Worte fallen. Auszug aus Ägypten. Jubel bricht aus. Du bist wieder voll aufmerksam. Was hat er gesagt? Du vergewisserst dich bei deiner Nebenperson. Auszug, wirklich? Aaron fährt fort. Am 10. dieses Monats nehme jeder Hausvater ein fehlerloses Lamm, schlachte es für sein Haus gegen Abend am 14. dieses Monats. Du denkst, ein Lamm, wer soll das alles essen? Als habe Aaron deine Gedanken gehört, könnt ihr es nicht essen, tue euch mit eurem nächsten Nachbarn zusammen, bis ihr genug seid für ein Lamm. Du denkst schon an deinen Nachbar, als du das Wort Blut hörst. Mit dem Blut sollt ihr Pfosten und Türschwelle bestreichen. Du ekelst dich. Aber so die Anweisung. An diesen Häusern wird das Gericht Gottes vorübergehen und nur die Ägypter treffen. Am Abend sollt ihr das Lamm essen und den Rest ins Feuer verbrennen. Nichts darf übrig bleiben. Kein Problem, denkst du. Der Sohn des Nachbars kriegt nie genug beim Essen. Weiter weist Aaron darauf hin, dass alles zum Gehen bereit sein soll. Sandalen an, Stock in der Hand, alles bereit zum Aufbruch. Aaron schließt seine Anweisung, dass aller Sauerteig verbacken werden soll. Und ab dem 14. dürfen nur noch ungesäuerte Brote gebacken werden und gegessen werden. Eintönig, denkst du. Aber unter dieser guten Nachricht verblasst es. Er bezeichnet das Geschehen als Passa, was so viel heißt wie des Herrn vorübergehen. Du freust dich und machst dich auf den Weg, alles vorzubereiten. Bei der Vorbereitung habe ich so etwas darüber nachgedacht. Wie mag es wohl sein, damals dabei gewesen zu sein? Wir können es wirklich nur am Rande empfinden. Wie mag es sein, ein Teil des Volkes Israels zu sein, als dieser große, wir nennen es ja Exodus, Auszug aus Ägypten stattfand, mit diesem Passafest? In der heutigen Predigt soll es aber nicht um Passa gehen. Wie schon vorhin in der Moderation angeklungen, soll es um das Abendmahl gehen. Aber das Abendmahl nahm genau dort 1500 Jahre bevor Christus sein Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, seinen Anfang nahm. Denn das Abendmahl war nämlich eigentlich ein Passamahl. So sagte Jesus zu seinen Jüngern und gab ihnen die Anweisung, dieses Passamahl vorzubereiten. Er gab ihnen ganz genaue Anweisungen und schickt sie in die nächste Stadt. Wie wir gehört haben, gab es bei einem Passamahl Lamm und ungesäuerte Brote. Die Bitterkräuter, die es noch gab, lassen wir jetzt weg, aber es gab hauptsächlich Lamm und ungesäuerte Brote. Es war dann zentral. Es herrscht immer noch eine sehr festliche Atmosphäre eines gemeinsamen Mahls, als Jesus beginnt und sagt, noch während sie aßen, dieses Passamahl, nahm Jesus das Fladenbrot, lobte darüber Gott, er brach es, reichte es den Jüngern weiter und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib für euch gegeben. Jesus nimmt das Brot, bricht es und reicht es den Jüngern. Mit der Anweisung, esst, das ist mein Leib. Wir sind christlich aufgewachsen. Für uns ist das nicht befremdlich. Denken wir uns mal diesen christlichen Kontext weg, in dem wir aufgewachsen sind. Da reicht uns jemand ein Brot und sagt, das ist mein Körper, iss. Immerhin war es kein Steak, sonst wäre man echt skeptisch geworden. Warum will Jesus, dass wir ihn essen? Das ist jetzt kein Witz, man darf aber gerne schmunzeln. Das ist echt der Grund, warum es manche Menschen gibt, die glauben, Jesus Christus ruft zum Kannibalismus auf. Es gibt Bücher darüber tatsächlich. Christen sind Kannibalisten. Menschen, die nicht in einem christlichen Kontext aufgewachsen sind, so kann man das auffassen, verstehen, aber was meint es an der Stelle? Doch was steht da? Jesus nahm das Brot. Also er reichte schon mal nicht seinen Finger rum. Er nahm das Brot und reichte das Brot rum. Dieser Text steckt voller Symbolik. Vom Zeitpunkt muss die Handlung Jesus ungefähr in der Mitte eines Passamahls stattfinden. So die dritte Handlung, das Passamahl hat so eine Abfolge, man sagt dazu nur so eine Abfolge, auch gerne Liturgie. Und da war so ungefähr der dritte Punkt in der Mitte. Da kommt das Brotbrechen, diese ungesäuerte Brote, wenn man die dann rumreicht. Und zu diesem Zeitpunkt muss Jesus dieses Brot brechen und es rumreichen. Spannend ist, dass es im Passamahl nicht diese hohe Stellung einnimmt, wie jetzt im Abendmahl das Brot. Das Brot ist ja zentral beim Abendmahl, im Passa eigentlich nicht. Aber spannend, dass Jesus diesem so hohen Stellenwert zumisst. Er bezieht das Brot auf seinen Körper. Und jetzt kommt's, nicht in physischer, sondern in sinnlicher bzw. bildlicher Form. Was Jesus sagt, meint, Körper ist für dich gebrochen, ist zu dem Zeitpunkt des Abendmahls ja sogar prophetisch. Weil Jesus lebt noch, Jesus ist noch nicht gestorben. Jesus weist in die Zukunft. Jesus deutet seinen eigenen Kreuzestod an, den er bald sterben wird. Durch das Kreuz zum Leben. Der Kreuzestod, Jesus bringt Leben, so das Brot. Das war seit der Bergpredigt immer wieder der Zielpunkt Jesus' Botschaft. Durch den Kreuzestod zum Leben. Im Hintergrund dieses Kreuzestods, wo Jesus die Schuld aller Menschen bezahlt, müssen wir dieses Brot verstehen. Der Evangelist Johannes beschreibt es sehr treffend. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für die Welt, für das Leben der Welt. Jesus' Körper wird zur Speise. Nicht zur physischen, sondern zur geistlichen Speise. Dass der Glaubende, der auf ihn vertraut, zum ewigen Leben führt. Der nächste Punkt. Nun, dann nahm er einen Kelch, dankte Gott, reichte ihn auch an denen und sagt, trinkt daraus, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Falls Jesus dem Ablauf des Passas folgte, wovon ich überzeugt bin, kommt nach der Austeilung des Brotes eigentlich das Lamm. Nun schreiben alle Evangelisten vom Blut. Wo im vorangegangenen Teil dieser Bezug zum Passa mal vielleicht noch etwas nebulös war, finde ich, wird er hier deutlich und sicher. Jesus ist das Lamm. Jesus teilt sein Blut aus anstelle des Lammes. Jesus ist das Lamm. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, ruft er aus: Seht das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Jesus ist dieses makellose Lamm ohne Fehler, das die Israeliten zu Passa schlachten mussten und das für uns geopfert wurde, für die Sünde. Der Mensch, der nie eine Sünde begangen hat, das fehlerlose Lamm. Jesus ist das Opferlamm, das am Kreuz geopfert wird. Ohne Schuld und Fehler trug er dort die Schuld und Fehler aller Menschen. Das Blut zu unserer Vergebung. Hier wird wieder dieser prophetische Blick in die Zukunft deutlich, auf den Kreuzestod, der die Vergebung bringt. Wie am Passamahl, bei dem Menschen, wo Jesus Blut an den Türpfosten und der Schwelle des Herzens zu finden ist, wird Gottes Gericht vorübergehen. Das Gericht, welches uns Jesus und die Offenbarung beschreibt. Das Blut schließt einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Der alte Bund mit Abraham, der Gott mit Abraham geschlossen, ist nun nicht mehr. Am Kreuz entsteht die neue Gemeinde, eine Gemeinde Gottes, durchs Blut freigekauft, die nun Kinder Gottes heißen. Ein neuer Bund durch das Kreuz. Dieses makellose Lamm Gottes, Jesus Christus, vollkommen Mensch und vollkommen Gott, ist unser Passalamm, unser Opfer. Unsere Vergebung. Wer das Brot des Lebens isst, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer dieses Blut in Anspruch nimmt, an dem wird Gottes Gericht vorübergehen. Denn alle Schuld ist bezahlt. Nun stellt sich die Frage, warum feiern wir das Abendmahl? Es war doch so einmalig mit Jesus. Ja, das Abendmahl war einmalig mit Jesus. Doch sollen wir es weiter feiern, um uns an dieses Erlösungswerk zu erinnern. Auch das Passamahl wurde immer wieder weiter gefeiert. Als Erinnerung, es wurde zu einem Fest der Israeliten in ihrem Kalender. Und so schreibt auch Lukas zum Abendmahl, tut dies als Erinnerung an mich. Auch aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass die frühe Gemeinde beständig darin blieb, beständig das Brot zu brechen, dieses Abendmahl einzunehmen. Wisst ihr, das größte Problem unserer westlichen Gesellschaft ist wahrscheinlich eine Jesus-Demenz. So beschreibt es Ulrich Parzani immer. Jesus-Demenz. Der Mensch hat vergessen, was am Kreuz wirklich geschah. Selbst dort, wo man es eigentlich gar nicht vermutet. Auch in manchen Gemeinden ist es nicht mehr präsent. Wo das Opferlamm nicht verkündet wird, bleibt das Gericht zurück. Wo Jesus nicht in Fülle des Evangeliums verkündet wird, als Opferlamm für die Schuld gepredigt wird, bleibt eine leere Projektionsoberfläche zurück, wo Menschen Wunschvorstellungen hineinpacken können. Wir sehen es bereits im Alten Testament. Wo Israel Gott vergessen hat, war der Abgrund nicht ferne. Sind wir mal bloß froh, dass um uns nicht Amalekiter und Ammoniter wohnen, sonst, wie es im Alten Testament dann immer steht, fielen dann ein. Nein, aber der Abgrund Israels war nicht ferne. Immer wieder traten Propheten, Könige und Richter auf und wollten das Volk wieder zurückbringen zu Gott. Wie oft steht im Alten Testament, gedenke dem Herrn, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Er kommt immer wieder. Das Passamahl sollte jedes Jahr neu gefeiert werden, um an Gottes Befreiung aus Ägypten zu denken. Ähnlich ist es beim Abendmahl. Man feiert es, um an Gottes Befreiung von unserer Sünde zu denken. Vergiss nicht, was Jesus dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er am Kreuz für dich getan hat. Vergiss nicht, dass du durch ihn Zugang zu Gott, zum Vater hast und ewiges Leben, weil das Opferlamm die Sünde getragen hat. Vergiss nicht, dass wir allein aus Gnade befreit sind. Nicht umsonst wird das Abendmahl auch Gedächtnismahl genannt. Was steht im Zentrum des Abendmahls? Jesus, Tod und Auferstehung. Paulus ergänzt im Korintherbrief, denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wir verkündigen den Tod des Herrn beim Abendmahl. Ich würde sogar sagen, stärker als in einer evangelistischen Predigt. Das Werk der Liebe, das dort am Kreuz geschah, bis der Herr kommt, unser Retter. Das ist ein Versprechen, das er uns gab. Ich möchte schließen mit einer weiteren Geschichte. Heute bin ich ein bisschen geschichtlich, so ein Geschichtenerzähler, aber eine Geschichte, die dieses Thema auch, dieses Verkünden nochmal aufgreift. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine wahre Begebenheit, die aber ein bisschen umgeschrieben ist. Aber die ist wirklich so in der Art passiert. Pastor Lotz leitet eine Hauskirche in einem Rotlichtmilieu einer deutschen Großstadt. Dort trafen sich Menschen vom Rand der Gesellschaft. Menschen, bei denen man froh sein könnte, wenn sie gerade nicht zu viel getrunken haben. Menschen, bei denen man im einen Moment beleidigt wird, im nächsten Moment fallen sie hilfesuchend einen um den Hals. Menschen mit vielen Geschichten und Narben aus ihrem Leben. Nach all den Jahren Arbeit in diesem Viertel ist Pastor Lotz frustriert. Es scheint nicht voranzugehen. Viele Stunden Lebzeit investiert. Heute Abend geben Sie Gott Ihr Leben, morgen sind Sie vielleicht sogar wieder sturzbetrunken. Wie geschieht endlich Veränderung? Die Menschen in der Hauskirche mit ihrer rauen Art, er hat sie doch lieben gelernt. Doch irgendwie zeigen sie sich resistent für das Evangelium. Mit diesen Leuten möchte Pastor Lotz in der Hauskirche nun das Abendmahl feiern. Kann er das? Soll er das? Zweifel jagen ihn, als er es vorbereitet, in seinem Haus, die Hauskreisstunde vorbereitet. Was hat der Dozent nochmal gesagt? Wer darf Abendmahl ausgeben und empfangen? Wer ist würdig? Mit diesen Zweifeln, Brot und Traubensaft unterm Arm, geht er zum Wohnzimmer, in welchem sie sich immer treffen. Im Treppenhaus stinkt es schon nach Rauch und Alkohol. Herzlich grüßt die Versammlung Pastor Lotz. Es ist eine kleine Wohnung, ein kleines Wohnzimmer. Johnny ist wie immer betrunken, Linda sehr leicht begleitet. Langsam hat Pastor Lotz sich aber daran gewöhnt. Sie sind, wie sie sind und wollen sich nicht ändern. Hastig schiebt er diesen Gedanken beiseite. Sehr klassisch beginnt Pastor Lotz die Liturgie eines Abendmahlsgottesdienstes, als ihm ein Einfall kommt. Bevor er die Einsetzungsworte sprechen kann, reicht er Linda die Bibel und fragt: Kannst du die Einsetzungsworte des Abendmahls sprechen? Linda schaut ihn fast schockiert an. Ich, Pastor, du weißt, wer und was ich bin, sagt Linda. Ja, ich frage nochmal, möchtest du die Einsetzungsworte lesen? Schweigen. Unter Tränen liest Linda vor: Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Immer wieder bricht Lindas Stimme ab, doch sie liest weiter. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch und sprach. Pastor Lotz teilt das Brot und den Wein an von Tränen überströmte Gesichter aus. An diesem Tag erkannte Pastor Lotz, das Abendmahl Christus hat Kraft. Denn es verkündet Jesus, das Evangelium, Jesus Gnade und Liebe. Ich freue mich, dass wir das heute zusammen feiern dürfen. Amen. Ich bete. Herr, wir können es oft nur nachempfinden, wie es damals wohl gewesen sein musste, als du hier auf der Erde gewandelt bist. Als du das Abendmahl mit deinen Jüngern gefeiert hast. Den Tod im Nacken eigentlich. Herr, wir danken dir für dieses unfassbare Zeugnis, dass wir durch diese Feier immer wieder mit dir in Verbundenheit bleiben dürfen. Herr, danke, dass du gegenwärtig bist. Amen.